Kapitel 1. Die Space Disc schlug hart auf dem Boden des Hangars auf, schlitterte weiter und drehte sich unkontrolliert. Stahl kratzte funkensprühend über Stahl. Nur den Andruckabsorbern war zu verdanken, dass Perry Roden, Helicon Faulkner und Gookie nicht in ihre Gurte gepresst wurden, wie in einem archaischen Rummelplatz-Fahrgeschäft. Das machte ihre Bruchlandung nur umso skurriler. Das Außenbeobachtungsholo zeigte ihnen lediglich verwischte Schemen, und der Blick durch die transparente Polkuppel des Raumboots verursachte ein Schwindelgefühl. »Gegenschub!« schrie Roden, obwohl er sehr gut wusste, dass ein versierter Pilot wie Faulkner mit Sicherheit bereits alles tat, was er konnte. Vielleicht war es ein menschlicher Reflex, so etwas Unsinniges in einer solchen Situation zu rufen. Faulkners Hände umfassten fest den haptischen Steuerknüppel.
»Die Systeme der Sol müssen uns unterstützen, allein schaffen wir das nicht!«
Zwar deutlich abgebremst, aber noch immer mit viel zu hoher Geschwindigkeit rauschte die Space Disc durch die Hallensektion, die zum oberen Großhangar gehörte. Auf der Flucht vor 4 Walzenraumern der Gon Mekara hatten die 3 Insassen der Space Disc die Sol gerade noch rechtzeitig erreicht. Für einen moderaten Anflug war keine Zeit gewesen. Sie hatten nicht mal den Hangarbereich 13 bis 24 ansteuern können, den ihnen die Leitstelle zugewiesen hatte, sondern den nächstgelegenen Hangarsektor 12 wählen müssen. Dieses Areal war den Space Discs und Dragonflies in Mehrfachbelegung vorbehalten. Wild rotierend schmetterte das diskusförmige Raumfahrzeug in einen der Tannenbäume, wie die Parkvorrichtungen für die Dragonflies vom Hangarpersonal zuweilen genannt wurden, weil die kleinen Beiboote an den dortigen Auslegern wie Christbaumschmuck an Ästen übereinander hingen. Zum Glück erwischte die Space Disc nur den Stamm und wurde in der Schwerelosigkeit wie ein Ping-Pong-Ball zurückgeworfen. Nun endlich griffen die Fesselfelder der Hangarsysteme und brachten das Raumboot zum Stehen.
»Heilige Möhre«,
sagte Gookie, während sich Roden abschnallte und die Prallfelder deaktivierte, die ihn zusätzlich im Sitz gesichert hatten. Der Mausbiber rieb sich die kürzlich verletzte Schulter und verzog das Gesicht.
»Was für ein Ritt! Das nächste Mal teleportiere ich wieder!«
Roden verließ eilig das Beiboot. In den Hangars der Sol herrschten zumeist Schwerelosigkeit und Vakuum, sodass er vor dem Ausschleusen seinen Einsatzanzug schließen musste. Rund um die havarierte Space Disc war bereits Hektik ausgebrochen. Zahlreiche Roboter und Hangar-Mitarbeiter eilten herbei, um das Ausmaß der Schäden in Grenzen zu halten. Dank des Vakuums waren kurzzeitig ausgebrochene Feuer von selbst wieder erstickt, sobald der aus aufgerissenen Versorgungsleitungen entwichene Restsauerstoff verbraucht war. Dennoch war das Ausmaß der Zerstörung, die das Raumboot angerichtet hatte, enorm. Roden betrachtete es mit schlechtem Gewissen. Die Space Disc hatte eine tiefe Scharte im Boden des Hangars hinterlassen, sowie etliche Ausrüstungscontainer und Funktionsaufbauten umgerissen.
»Hatte Mai Tai nicht gesagt, dass dieser Hangarabschnitt erst vor kurzem renoviert worden ist?«
fragte Gookie mit ironischem Unterton im Helmfunk. Er war Roden zusammen mit dem Piloten gefolgt.
»Tja«, Helicon Faulkner hob die Schultern. »Angesichts der Umstände finde ich, dass wir eine geradezu brillante Landung geliefert haben.«
Hangarmeister Clint Fabré kam auf sie zu, hatte die buschigen, weißen Augenbrauen hinter dem glasklaren Kunststoff des Helmvisiers besorgt zusammengezogen.
»Sind Sie in Ordnung, Sir?«
»Uns geht es gut«, beschied Roden. »Durch unser Manöver wurde hoffentlich niemand verletzt.«
»Keine Sorge, wir sind rechtzeitig in Deckung gegangen. Hätten wir eher gewusst, mit welchem Tempo Sie reinkommen, hätte ich die Prallfelder besser kalibrieren können.«
Der Blick, den Fabré über das Chaos im Hangar schweifen ließ, war leidgeprüft, aber er kommentierte es nicht weiter.
»Es tut mir leid, dass wir...« »Ist schon in Ordnung, ging eben nicht anders. Das kriegen wir schnell wieder hin. In einer Stunde sieht es ja aus wie vorher.«
Hinter der stark beschädigten Space Disc geriet der Tannenbaum, den sie gerammt hatte, ins Wanken und kippte mitsamt den darin verankerten Space Discs und Dragonflies langsam zur Seite. Hastig aktivierte das Hangarpersonal Prall- und Stützfelder, mit denen der Sturz der Vorrichtungen abgefangen wurde. Fabré verzog keine Miene.
Vielleicht eher in zwei.
Über den Helmfunk kam eine Nachricht von Thora herein.
Perry, wo steckst du? Komm sofort in die Zentrale.
Roden machte eine entschuldigende Geste zu Fabré.
Ich muss los.
Fabré winkte ab und war bereits damit beschäftigt, weitere Aufgaben zu delegieren. Gucki griff nach Rodens Hand.
Ich bring dich hin. Und das ganz ohne Bruchlandung.
Einen Wimpernschlag später stand Roden in der Zentrale der Sol, in der es ebenso hektisch zuging wie in der Beibootsektion 12, wenn auch aus anderen Gründen. Normalerweise bot der wie ein Amphitheater gestaltete Raum ein eher ruhiges Bild. Die zentrale Offiziere waren allesamt Profis, die nichts so leicht aus der Fassung brachte. Nun jedoch war die Luft mit einer Spannung erfüllt, die Rodens Nackenhaare in die Höhe schnellen ließ. Chad Deckern hatte sich von seinen Verletzungen, die er infolge des Zeitsprungs erlitten hatte, augenscheinlich erholt und das Kommando über die Sol wieder übernommen. Er wirbelte auf seinem Sessel herum und rief Befehle in verschiedene Richtungen. Die Art, wie der Pilot Mentrokosum in seinem Emotionautensitz lag, verdeutlichte Roden die Situation noch besser. Der Zyboraner hatte die Augen geschlossen, wirkte jedoch nicht entspannt, sondern wie unter Strom. Auch die Ortungs- und Funkchefin Mai Tai Tanaka, die von einer bunten Wolke aus Hologrammen umgeben war, stand sichtbar unter Dampf, während ihre schlanken Finger über die dreidimensional in der Luft schwebenden Datensätze und Grafiken glitten. Und das waren nur Rodens Eindrücke der ersten Sekunden nach seiner Ankunft.